Ja, bei dem Lied muss ich immer, das ist irgendwie schon so drin, an diesen Film Vaya con Dios denken, gell? Michaela nickt mit dem Kopf. Ein toller Film, müsst ihr angucken. Aber vor allen Dingen, ich würde so gern diesen Tenor singen können. Also das wäre mal noch mein Wunsch. Also das wäre echt mal vierstimmiger, wer nur den lieben Gott lässt walten. Naja, gucken wir mal. Ja, der Günther hat schon zu Beginn gesagt, wir haben eine Predigtreihe zu dem Buch von David Field. Und ich habe die Predigt heute, habe ich mir nicht selber ausgesucht, sondern wurde mir sozusagen übertragen, das zweite Kapitel dieses Buches, darüber heute eine Predigt zu halten. Das zweite Kapitel heißt, ein von Gottes Liebe gesättigtes Leben. Und ich habe diesen Titel noch, diese Formulierung, der rote Faden, ein von Gottes Liebe gesättigtes Leben. So heißt diese Predigt. Roter Faden, ein von Gottes Liebe gesättigtes Leben. Übrigens, dieser rote Faden kam tatsächlich, ja, wie ich es vorher erzählt habe, auch von der englischen Marine und so. Goethe war es, der diesen roten Faden, das ist ja eine Redewendung geworden heutzutage, der rote Faden. Ja. Goethe ist der diesen Schiffstaufaden sozusagen der englischen Marine auf andere Dinge übertragen hat. Nicht der rote Faden durch eine Predigt. Oder der rote Faden durch ein Buch oder durch einen Vortrag. Das ist ja eine Redewendung, die wir Goethe zu verdanken haben. In diesem Andocken an diese englische Marine. So viel Allgemeinwissen, das ich selber jetzt neu gelernt habe, wollte ich einfach noch weitergeben an dieser Stelle. Der rote Faden, also die Orientierung, der sich durch das Buch von David Field zieht, mit dem wir uns in der Gemeinde ja gerade in diesem Projekt auch beschäftigen oder etliche von uns, ist ziemlich eindeutig. Der rote Faden. Zu lieben sind wir da. So ja der Titel des Buches. Oder eben auch das zweite Kapitel, worum es heute geht, ein von Gottes Liebe gesättigtes Leben zu führen. Als ich dieses Wort gesättigt oder satt gelesen habe, sind mir relativ schnell zwei Dinge eingefallen. Zwei erste Gedanken, die ich euch mitgeben möchte zu diesem Wort satt oder gesättigt. Das erste ist der Hinweis meines Schwagers, der Malermeister ist. Und der mir mal den Hinweis gegeben hat beim Streichen der Fassade, satt auftragen. Gib genug Farbe auf deine Bürste. Satt auftragen. Der zweite Gedanke bei diesem Wort satt oder gesättigt ist relativ banal und relativ gewöhnlich. Nämlich, jeder von uns muss satt werden. Jeder von uns muss satt werden. Bei einem Baby, Thomas, bei einem Baby wird es super schnell einsehbar. Das Baby schreit darum, leidenschaftlich, um satt zu werden. Es will und es muss satt werden, sonst stirbt es. So bedürftig ist es, so bedürftig bleiben wir. Oder wie viel Mittagessen, Frühstück und Abendessen lasst ihr jetzt ausfallen in dieser Woche? Zu uns Menschen gehört jedoch viel mehr als satt werden durch Nahrung noch etwas anderes. Wir tragen nämlich noch etwas an uns oder in uns, das mehr ist als unser Körper. Wir nennen dieses andere, das auch zu uns gehört, total zu uns gehört, so wie das zu uns gehört und all das zu uns gehört, tragen wir noch etwas anderes. Wir nennen es Geist oder Seele. Die Bibel nennt es auch den inneren Menschen im Vergleich zu dem äußeren Menschen. Das ist also der Teil von uns, den man nicht mit Brot und Schwarzwälder Kirschtorte satt bekommt. Es gibt also einen Teil in uns, da könnt ihr noch so viel Brot und Schwarzwälder Kirschtorte essen. Dadurch wird dieser Teil in uns nicht satt. Geht nicht. Ein von Gottes Liebe gesättigtes Leben sagt uns ja bereits, wer oder was unseren inneren Menschen allein satt machen kann. Das kann nach christlicher Auffassung nur Gott. Nichts anderes kann diese Dimension unseres Lebens satt machen. Und dafür braucht unser innerer Mensch, ihr merkt es, auch eine andere Art von Speisekarte, die wir also nicht beim Italiener finden. Es bedarf für diesen Teil in uns, der existiert, der da ist, der so groß ist wie eine Riesenscheune, eine andere Art von Speisekarte, eine andere Art von Lebensmitteln, die wir nicht bei Aldi und Lidl bekommen. Wir vergessen das manchmal, diesen Menschen. Also wie unser Körper nicht allein und gar nicht von Licht und Liebe leben kann, so kann unsere Seele, unser inwendiger Mensch nicht durch Spätzle mit Soße satt werden. Das haben wir, glaube ich, jetzt, habe ich ganz oft gesagt, gell? Kann nicht dadurch satt werden. Ich komme auf diese etwas andere Speisekarte dann am Ende nochmals zurück. Ich habe mir das zweite Kapitel des Buches von David Field daraufhin einmal durchgelesen, wie er von diesem roten Faden der Liebe Gottes schreibt. Und eine Formulierung eben, wie diese Liebe Gottes bei uns ankommen soll, wie sie uns sättigen soll, ist ein von Gottes Liebe gesättigtes Leben. Also denkt jetzt immer an die Bürste mit der Farbe, richtig gesättigt. Oder denkt an die Nahrung, gesättigt. Field hat aber in seinem Buch noch viele, viele andere Bilder, die auf John Wesley oder auch auf die Bibel selbst zurückgehen. Andere Bilder als das Bild des Gesättigtseins. Und alle diese Bilder beschreiben im Grunde die Antwort auf die eine Frage. Wie verändern sich ein Mensch, der in der Beziehung mit Gott steht? Wie verändert sich der Mensch, der sich von der Zuneigung und dem Interesse, das Gott an ihm hat, packen lässt? Wie verändert sich dieser Mensch? Wie verändert sich ein Mensch, der Gott zu seiner Nummer eins macht? Oder anders gesagt, wie kommt es zu diesem in uns zu lieben, sind wir da? Wie geht es? Und ich möchte euch noch andere Bilder als dieses Sättigung, die David Field in seinem Buch gebraucht, noch mal ein paar andere Bilder mitgeben, die er gebraucht in seinem Buch. Nämlich, du wirst zu einem Menschen werden, der eine Gesinnung hat, wie Jesus sie hatte. Boah. Hammersätze, gell? Hammersätze. Du wirst zu einem Menschen werden, der eine Gesinnung hat, wie Jesus sie hatte. Wer mit diesem Herrn in Kontakt steht und in Kontakt bleibt, wird zunehmend zu einem Menschen werden, der eine Gesinnung hat, wie Jesus sie hatte. Oder anderes Bild, du wirst Gott gefallen wollen. Ich habe mich gleich gesehen vorm Spiegel. Ich will euch morgen allen gefallen, glaubt mir. Aber jetzt übertrage ich dieses Bild des Spiegels, vor dem ich jeden Tag stehe, um anderen gefallen zu wollen. Ich sage, ja okay, alles recht, mach dich hübsch, Frank, aber du willst Gott gefallen. Könnte es eine Formulierung für dich sein, für dein ganzes Leben? Ich meine es wirklich grundsätzlich. Wisst ihr, könnt ihr euren Einkauf bei all den Lidl mal vergessen. Sondern grundsätzlich die großen Fragen verhandeln. Die Kirche verhandelt die großen Fragen. Der Glaube verhandelt die großen Fragen. Die großen Fragen sind, willst du ein Mensch sein, der Gott gefallen will? Und wie kommt es, dass du das möchtest, Gott zu gefallen? Ist aber ein Bild, ja, also Haarbürste vorm Spiegel. Ein anderes Bild, wie viel schreibt, dein Wesen wird verwandelt. Das ist ganz schwierig zu erklären, was eigentlich unser Wesen ist. Aber das Wort verwandelt übrigens gebraucht David Field noch und nöcher. Verwandlung, verwandelt, dein Wesen wird verwandelt. Oder nochmal ein anderes Bild, du wirst in die Sache Gottes verwickelt. Das haben wir uns beim roten Faden. Du wirst mit deinem Leben verwickelt in die Sache Gottes. Oder noch ein anderes Bild. Du wirst von Gott gelockt und gezogen. Du wirst in Gott verwurzelt. Lauter Bilder, um die Nähe zu diesem Gott deutlich zu machen. Du wirst Gott zurücklieben wollen mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Seelen, mit all deinem Verstand. Dein ganzes Wesen wird durch die Liebe Gottes, nochmal ein Bild, geformt. Also, wow, ziemlich groß. Und vielleicht verabschieden wir uns und sagen, ja, das ist eine klassische Sonntagspredigt, ganz nette Worte, aber was hat es mit mir zu tun? Aber das Ziel von Field, nicht nur von Field, sondern von unserem Herrn Jesus Christus ist im Grunde genau das. Zu lieben sind wir da, nur wie geht das? Und wir merken an diesen Antworten, es geht nur im Grunde, und da wird dieses Tau doch wieder wahr, wenn wir so hineingewickelt werden in Gott selbst, wie dieser rote Faden. Das geht nur in Nähe zu Gott, in Beziehung zu Gott. Das geht nur in Kontaktpflege zu Gott. So wie es in dem Lied heißt, in diesem Sehnsuchtslied heißt, näher mein Gott zu dir. Nicht? Nur so entsteht Liebe in der Nähe zu Gott. Näher mein Gott zu dir. Näher mein Gott zu dir, das ist noch ein klassisches Beerdigungslied. Aber das ist furchtbar, das nur bei der Beerdigung zu singen. Es ist ein Glaubenslied. Ich möchte heute näher zu dir kommen. Ich möchte in dich verwickelt sein. Ich möchte, dass du mich lockst und ziehst. Ich möchte, dass ich verwurzelt bin in dir und so weiter. Ihr merkt, wie viel versucht, dieses Phänomen der Nähe zu Gott zu beschreiben, in ganz unterschiedlichen Bildern. Ja. Der rote Faden unseres Glaubens ist ja nach dem Neuen Testament Jesus selbst. Unser Christsein, unser Leben nimmt ja an Jesus Maß, Ziel und Richtung. Vor einigen Wochen schrieb mir jemand, ich zitiere euch, es ist schon länger mein Gebet, schrieb er mir, dass Jesus mir zeigen möge, was der nächste Schritt in meinem Glaubensleben und in seiner Gemeinde sei. Ich lese euch nochmal vor. Es ist schon länger mein Gebet, dass Jesus mir zeigen möge, was der nächste Schritt in meinem Glaubensleben und in seiner Gemeinde sei. Ich finde es toll. Hat mich beeindruckt, echt. Da suchte jemand für sich den nächsten Schritt in seinem Glauben und ihn führte dieses Suchen ins Beten zu Gott. Zwischenzeitlich hat er übrigens diesen Schritt, der ihm klar geworden ist, ist er dieser Schritt auch schon gegangen. Also in der Beziehung zu Jesus hat sich etwas klar gemacht für ihn und diese Beziehung zu Jesus hat ihn verändert. Die Beziehung zu Gott verändert. Ich kann mich immer noch so gut daran erinnern, ich war 17, 18, gerade in meiner Schreinerausbildung. Ich bin immer mit meinem Nachbarn mit dem Auto in die Schreinerei gefahren. Also stellt euch vor, der Nachbar hält an, ich steige ein, wir fahren gemeinsam einen Ort runter in die Werkstatt. Und dann hat sich mein Nachbar, der 3-4 Jahre älter war, also er muss so 23 gewesen sein, verliebt. Er hat sich richtig verliebt in eine Mädel. Und irgendwann sagt mal die Chefin der Schreinerei zu mir, was ist denn mit dem passiert? Das ist ja ganz anders geworden. Der hat sich verändert. Durch Liebe. Ein von Gottes Liebe gesättigtes Leben. Das ist im Grunde die Perspektive, die David Field in diesem Buch aufmacht. Also, das war mein erster Teil der Predigt. Wir haben zwei Teile. Erster Teil der Predigt, um deutlich zu machen, dieser rote Faden der Beziehung zu Gott in ganz unterschiedlichen Bildern. Aber es ist immer ein Nähebild. Näher mein Gott zu dir. Merkt euch diesen, dann habt ihr es. Okay, zweiter Punkt jetzt meiner Predigt. Habe ich drei Fragen, kurze Fragen und drei kurze Antworten. die haben alle jetzt mit diesem roten Faden zu tun. Nämlich erstens, wie sieht es aus, wenn ich den roten Faden zu Jesus verliere? Man kann ja einen Faden verlieren, gell? Zweitens, wie kann ich den verloren gegangenen Faden wieder aufnehmen? Und drittens, wie sieht eigentlich ein Leben nach Strich und Faden aus? Drei Fragen, drei kurze Antworten darauf. Erstens, den Faden verlieren. Nicht, wir wissen das ja aus der Handwerksbereich des Spinnens und des Webens. Man kann einen Faden verlieren. Und wenn man einen Faden verliert und etwas webt oder etwas webt, dann ist das Ergebnis anschließend, wenn man viele Fäden verliert, mal dementsprechend, sage ich jetzt mal. Ja, man kann den Faden zu Gott und auch den Faden zu Gottes Gemeinde verlieren. Judas aus der Bibel ist dafür das Beispiel geworden. Er hat den roten Faden zu Jesus verloren. Er war nicht mehr mit allem einverstanden, was Jesus gesagt und getan hat. Er stellte sich das eine oder andere auch wirklich anders vor. Und so entfremdete sich Judas zunehmend. Er verließ immer öfter den Kreis der Jünger und am Ende lieferte er Jesus aus. Man kann den Faden zu Jesus verlieren, ja. Man kann sich vor Gottes Rufen die Ohren zuhalten, ja. Man kann seine Dankbarkeit verlieren. Man kann im Glauben den nächsten Schritt verweigern. Man bringt das Opfer nicht, man verleugnet sich nicht, man verliert den Gehorsam, man findet keine Begeisterung mehr, man gibt keine Liebe mehr weiter, man lässt der Sünde Raum. Wer den Faden zu verlieren droht, dessen Glaube hängt am Ende am seidenen Faden. Der Glaube wird kleiner und müder und schwächer. Der Glaube ist gefährdet und bedroht. Und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Jesus auch zu mir sagt, wie er es zu seinen Jüngern seinerzeit sagte. Er sagte nämlich zu ihnen, willst du auch weggehen von mir? Oder wie er es an anderen Stellen seinen Jüngern immer mal wieder gesagt hat, sagte er, ihr Kleingläubigen. Der Glaube hängt am seidenen Faden, weil sich das Verlangen nach Gott ins Gegenteil verkehrt. Ich habe kein Verlangen, weil man sich nicht mehr in die Sache Gottes verwickeln lässt, weil Gott zu gefallen egal geworden ist, weil man sich nicht mehr verwandeln lassen will. Dann geht man von Jesus weg, dann verrät man ihn. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, ich kann den Faden zu Jesus verlieren. Und Jesus weiß auch darum, dass wir gefährdet sind, den Faden zu ihm zu verlieren. Und damit das nicht geschieht, bietet er uns neue Chancen an, diesen Faden, der verloren gegangen ist, wieder aufzunehmen. Deswegen zweitens, den Faden wieder aufnehmen. Beim Häkeln, gell, ich habe mal in meiner verrückten Jugendzeit mal angefangen. Es gibt ein Bild von mir, da ist echter Vorrat, wo mir dann Mädels mit 17, 18 gezeigt haben, wie Häkeln geht. Und da kann man ja auch der Faden, kann einem runterfallen. Ja? Und dann muss man den Faden wieder aufnehmen. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ich bin da jetzt nicht so beim Stricken. Danke, dann habe ich gestrickt. Weil ich war ziemlich sicher, ich habe den Faden immer mal wieder fallen lassen. Fallen lassen stimmt und aufnehmen stimmt auch. Also, wie kann ich diesen Faden wieder aufnehmen, übertragen auf das geistliche Leben, heißt es, wie kann ich wieder zurückfinden, wie kann ich umkehren, dorthin zurückgehen, so sagt es einmal der Hebräerbrief, wo man die Versammlungen verlassen hat. Und wieder hin zu den Mitteln, zu den Lebensmitteln, nicht die bei Aldi und Lidl, ja, sondern die anderen Lebensmitteln, die meine Liebe zu Gott wieder wachsen lassen. Und damit das, was klein geworden ist, wieder groß wird. Damit Jesus, der in meinem Orchester zur Flöte in der letzten Reihe geworden ist, er nicht nur wieder zur ersten Geige wird in meinem Orchester, sondern zu meinem Dirigenten. Gott, dirigiere mich. Gott, sättige mich. Und jetzt kommt die Speisekarte. Speisekarte für unsere Seele, unseren inneren Menschen auf den Tisch. David Field nennt es ein Leben mit den Gnadenmitteln. Theologische Vokabel, man kann es ganz leicht und einfach erklären. Gnadenmittel, wie der Name schon sagt, sind Mittel, mit denen Gott uns dafür öffnet, seine Liebe, seine Gnade zu empfangen. Mittel, Möglichkeiten, Wege, die Gott uns zur Verfügung stellt, damit seine Gnade und seine Liebe in meinem Leben landet. Das sind Gnadenmittel. Ihr merkt also jetzt die Nähe, die Gott möchte, die es braucht, damit die Liebe überspringt. Über diese Mittel und Möglichkeiten kommt Gott zu uns, kommt er bei uns an, kommt er uns nah. Ich sage immer, nicht Gott gibt die Mittel, Gott gibt die Mittel vor, mit denen er bei uns ankommen will. Nicht ich suche Mittel, mit denen ich Gott bei Gott irgendwie. Er gibt die Mittel vor, mit denen er gefunden werden will, mit denen er uns ernähren will, mit denen wir wieder den Faden aufnehmen können, den wir vielleicht haben fallen lassen. Es ist unser Beten, es ist unser Gottesdienst, es ist unser Dienen, es ist unser Bibelstudium. Herzliche Einladung zum Bibelkontakt am 26. Oktober oder zum Workshop am nächsten Donnerstag. Unsere geistlichen Gespräche und andere Gnadenmittel braucht ja nicht Gott von uns, wir brauchen sie von ihm. Nicht Gott braucht die Verwandlung und die Veränderung, wir brauchen sie. Die Gnadenmittel sind keine Methode, um Gottes Gunst zu verdienen oder mit unserer Religiosität oder unserer Großzügigkeit anzugeben. Es ist gerade umgekehrt, damit unsere Seele satt wird, stellt Gott uns Mittel zur Verfügung, durch die wir gesättigt werden. Satt werden in unserem inneren Menschen, der auch immer wieder hungrig wird. Das heißt dann nicht, bitte Schwestern und Brüder, das heißt dann nicht, ich muss die Bibel lesen. Heißt es nicht. Sondern es meint, ich lese Bibel und warte darauf, dass Gott die Buchstaben seines Wortes in mir zum Hüpfen bringt. Dass die Druckerschwärze von Buchstaben mir zur Anrede Gottes wird. Das macht mich satt. Jesus möchte dich echt dazu ermutigen, wenn du den Faden zu ihm verloren hast, nimm ihn wieder auf. Suche die Gnadenmittel. Drittens und letztens, lebe nach Strich und Faden. Nochmal eine Redewendung. Nach Strich und Faden, die Begriffe Strich und Faden, ich hoffe, ihr habt richtig gelesen jetzt, stammen ja wieder aus dem Weberhandwerk. Als Schreiner würde ich mich jetzt etwas sicherer fühlen, aber vom Weben und so habe ich keine Ahnung. Also man prüft beim Weben des gewobenen Stoffes, anschließend, ob die Arbeit okay ist. Qualitätssicherung würde man das heute nennen. Ja? Und zwar prüft man dieses gewobene Stück nach Strich und Faden. Ist gut, wenn ihr zwischendurch mal wieder nickt, dann bin ich meiner Sache gewiss. Also man prüft nach Strich, das meint, nach Farbe, nach Muster, nach Festigkeit. Und man prüft nach Faden. Das meint, man schaut, ob ein Faden gebrochen ist in diesem Webmuster. Fällt diese Prüfung nach Strich und Faden positiv aus, ist das gewobene Stück nach Strich und Faden in Ordnung. Lasst uns, ich meine das jetzt nicht als Sonntagsrede, sondern aus meinem Herzen heraus, lasst uns unseren Glauben nach Strich und Faden leben. Tüchtig und gründlich. Wer den Faden aufnimmt, wer die Gnadenmittel gebraucht, mit ihnen lebt und webt, bei dem wird die Erkenntnis des Glaubens zunehmen. Der wird nicht bleiben, wie er ist. Der wird durch Gottes Liebe satt. Und dann leben wir damit, was Gott uns gegeben hat, nach Strich und Faden. Überall dort, wo er uns hinstellt. Am Schluss eine konkrete Sache, wie Leben nach Strich und Faden, wie Liebe leben, wie ein von Gott gesättigtes Leben aussieht, konkret David Field macht, mit dem schließe ich. Nämlich, David Field schreibt, echte Liebe wird in unseren Worten zum Ausdruck kommen. Wesleys Überzeugung, wie wir Worte verwenden, haben übrigens in Zeiten sozialer Medien eine große Bedeutung. Worte, die in Mails, Blogs, Posts, Tweets geschrieben werden, verbreiten sich auf der ganzen Welt. Ich schnall's manchmal immer noch nicht, das ist brutal. Seit wann es das gibt, gell? Noch nicht so lang. Noch nicht so lang. Ein von Gottes Liebe durchdrungener Mensch, schreibt Field, wird darauf verzichten. Verzichten. Unfreundliche, negative und abfällig über andere zu sprechen oder zu schreiben. Ein von Gottes Liebe gesättigtes Leben wird das nicht wollen können. Das gilt auch bei Meinungsverschiedenheiten. Von Liebe geprägte positive und freundliche Worte werden, ob in Anwesenheit oder Abwesenheit betreffender Personen, und er gibt drei Adjektive vor, gerecht, barmherzig und wahr sein. Was meint er damit? Wahr meint. Keine Halbwahrheiten. Und wahre Worte dürfen übrigens auch Unangenehmes ansprechen. Was mir etwas aus der Mode gekommen scheint, weil das die meisten von uns nur als übergriffig auffassen. Unsere Worte sollen wahr sein. Unsere Worte, so schreibt Field, sollen gerecht sein. Das meint, wie wir über andere sprechen, soll dem entsprechen, wie wir wünschen, dass andere Menschen über uns sprechen sollen. Gerecht meint, Kritik und Beschwerden sind im persönlichen Gespräch vorzubringen und sonst nirgends. Und unsere Worte sollen einen erbarmenden Ton haben. Das meint, im Zweifelsfall das Beste annehmen beim anderen. Respekt und Achtung nicht vergessen. Und unsere Worte gibt es auch deshalb, schreibt Field, um damit Nöte und Leiden zu lindern. Es sind die guten, die erbarmenden Worte einem Menschen gegenüber. Wir merken das, die Wirkung von Worte sind nicht zu unterschätzen. Sie sollen wahr, gerecht und erbarmend sein. Dadurch drücken wir Liebe aus. Halten wir also an dem roten Faden, und damit lande ich, halten wir also an dem roten Faden, an Jesus selbst, an ein von Gottes Liebe gesättigtes Leben fest. Wo es uns gelingen möge, und wir werden daran auch scheitern, keine Frage, darüber rede ich heute nicht, aber wo es uns gelingen möge, so zu reden, sind wir zur Ehre Gottes eine schöne Gemeinde. Ich danke euch für euer Zuhören. Ich möchte noch mit uns